Hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Guten Tag, mein Name ist Marin Smetaner, ich bin Innenpolitikredakteur bei den Salzburger Nachrichten und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen. In diesem Podcast wollen meine Kollegin Simona Pinnwinkler und ich einmal im Monat einen Einblick in die Redaktion der Salzburger Nachrichten geben. Diesmal gibt es eine kleine Premiere, denn normalerweise versuchen wir die Themen möglichst breit zu fächern, um die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen auch in ihrer ganzen Vielfalt darzustellen. Doch diesmal nimmt eine Kollegin bereits zum zweiten Mal in Folge vor dem Mikrofon Platz, Stefanie Pack-Homolka. Mit der Außenpolitik-Kollegin habe ich noch vor wenigen Wochen darüber gesprochen, wie man über den Ukraine-Konflikt aus der Ferne berichtet. Seither ist sie näher an das Geschehen gerückt. Sie war vor wenigen Tagen mit Bundeskanzler Karl Nehammer in Kiew und dem total zerstörten Vorort Butscha. Wie reist man mit dem Kanzler in ein Kriegsgebiet? Wie schützt man sich dort? Und kann man zwischen Bombenkratern und Massengräbern noch objektiv berichten? Das will ich heute mit dir besprechen. Hallo Steffi.
Hallo Marian.
Steffi, erste Frage. Wie geht's dir? Du bist ja von einer sehr aufregenden, bedrückenden, eindrucksvollen Reise jetzt zurückgekommen. Du warst mit dem Kanzler in der Ukraine.
Genau, ja, danke. Es geht mir gut, ein bisschen erschöpft noch, aber ja, noch dabei, die Eindrücke zu verarbeiten, sagen wir so, weil es ist halt in einer sehr kurzen Zeit sehr viel gewesen, was man da sieht und erlebt.
Man kennt ja seit Wochen eben diese Bilder aus den Medien, zuletzt eben diese Straße da im Kiewer Vorort, Butscha. Was geht einem da durch den Kopf, wenn man aus dieser Zweidimensionalität plötzlich in die Realität tritt, wenn das also wirklich vor Ort ist?
Also du hast es erwähnt, man kennt die Bilder ja und es ist auch ein bisschen so, dass einem die Szene irgendwo bekannt vorkommt, wenn man da hinkommt. Und es ist gleichzeitig auch ziemlich unwirklich, selbst wenn man sieht, das Ausmaß dieser Zerstörung dort, die liegen gebliebenen Panzer, das sind einfach Bilder und Dimensionen, die man ja überhaupt nicht kennt. Und was selbst wenn man dort ist, einfach irgendwo schwer zu realisieren ist.
Also surreal eigentlich im ersten
Eigentlich
Mal.
Schon, ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist überhaupt diese Reise zustande gekommen? Oder vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie du dorthin gekommen bist.
Also wie die Reise zustande gekommen ist, kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich weiß, dass es eben die verschiedenen Überlegungen gegeben hat, wie man anreisen kann. Und es ist eben letztlich diese Variante geworden, wo das Bundeskanzleramt einen Sonderzug gemietet hat von Polen weg. Und dadurch hat es eben die Möglichkeit gegeben, dass Journalisten überhaupt mitfahren haben können, weil halt quasi genug Plätze zur Verfügung waren. Wir haben relativ kurzfristig erfahren, dass wir da mitfahren können. Das war, glaube ich, 2 Tage vorher oder am Tag, ich glaube 2 Tage vorher. Und das Programm war eben bis zuletzt unklar, was tatsächlich am Programm landen wird, weil natürlich die Ukraine ist ein Land im Kriegszustand. Die haben natürlich andere Sorgen, als da Besuchsprogramme unter Anführungszeichen zu erstellen. Und es ist natürlich auch unklar, in welche Gebiete kann man fahren, wo kann man nicht hinfahren, wer steht zur Verfügung als Gesprächspartner und wer nicht kurzfristig.
Wie ist das, wenn man da gefragt wird, ob man da jetzt da, mitfahren will? Es ist ja zwei Herzen in unserer Brust, also natürlich irgendwie auch die journalistische Neugier und auch Pflicht, halt über so Sachen zu berichten. Andererseits, ich meine, du hast Familie, ist jetzt vielleicht nicht so ohne, in ein Kriegsgebiet zu fahren.
Das stimmt, also beides stimmt. Es ist das journalistische Interesse einfach groß, dass man da hinfährt und quasi auch in das Gebiet kommt, über das man jetzt auch seit Wochen berichtet. Und natürlich gibt es immer Restrisiko, aber ich denke, im Rahmen von so einer offiziellen Reise ist das relativ gering. Also jetzt im Vergleich, wenn man das sieht zu den Kriegsreportern, die tatsächlich seit Wochen vor Ort sind, ist das absolut nicht vergleichbar. Weil natürlich erstens einmal der Kanzler nur in einer Region fährt, die als sicher gilt, soweit man das sagen kann, in einem Kriegsgebiet eben. Und natürlich der Schutz, den man auf so einer Reise hat im Rahmen einer Delegation, ein ganz anderer ist, als wenn man auf eigene Faust als Journalist unterwegs ist. Also wir sind begleitet worden von Österreich weg schon, von Sicherheitsmitarbeitern, vom Kanzler, also von der Cobra, es waren Ärzte mit vom Jagdkommando. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir in der Ukraine waren, auch von ukrainischen Militärs.
Was gibt es da für Vorschriften, was die Sicherheitslage betrifft? Also man kann ja dort wahrscheinlich nicht frei herumlaufen.
Genau, also die Grundvorschrift sozusagen war, dass man sich nicht von der Delegation entfernen darf. Also wir Journalisten haben auch zwischendurch Wartezeiten unter Anführungszeichen gehabt, wenn der Kanzler in den Terminen war. Das war natürlich so, dass wir bei der Delegation haben bleiben müssen. Und dann gibt es ganz praktische Hinweise. Also wir haben schon vorab Hinweise bekommen, wie man jetzt mit zum Beispiel mit sozialen Medien, mit Internetnutzung etc. im Kriegsgebiet umgeht. Also dass man zum Beispiel im Zug kein Internet benutzen soll.
Warum ist das Hinfahrt. Wichtig?
Das ist wichtig, dass man eben keine Standortdaten preisgibt.
Also wirklich eigentlich nicht als Ziel in Frage kommt. Auch.
Genau. Ja. Und vor allem, also nicht als Ziel in Frage kommt und halt auch keine außerordentlichen Aktivitäten irgendwo zu sehen sind.
Mhm. Okay.
Beziehungsweise auch ab dem Zeitpunkt, wo halt das Programm bekannt ist, man sich auch nicht im Detail nachverfolgbar macht, wo man ist. Mhm. Also das heißt, auf der gesamten Reise ist er gesagt worden, wir sollen Social Media nicht nutzen, das heißt nicht WhatsApp oder Twittern und so weiter.
Wie schaut es mit der Disziplin aus unter den Journalistinnen und Journalisten? Also es waren ja, glaube ich, über 20
genau.
Dann doch mit.
Die Disziplin lässt, glaube ich, nach, je länger man unterwegs ist, aber natürlich, man weiß, wenn man im Präsidentenpalast in Kiew ist, dass das notwendig ist und da war die Disziplin auch groß, da haben wir natürlich auch die Handys abgeben müssen. Mhm. Aber da wäre niemand, glaube ich, bei der Anreise oder bei der Einfahrt nur auf die Idee gekommen, jetzt zu twittern, wir fahren jetzt gerade zu Zelensky.
Und wie kann man sich dort bewegen? Es ist ja wahrscheinlich, sind da auch noch viele Blindgänger und viel Munition liegt herum. Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir Journalisten haben auch von österreichischer Seite so ein kurzes Sicherheitsbriefing bekommen, im Zug noch, bei der Hinreise. Und da ist unter anderem auch gesagt worden, wir sollen keine Gegenstände, die irgendwo am Boden liegen, mit dem Fuß wegkicken oder irgendwo abseits der Gruppe in einer Wiese laufen, nur wenn man von dort vielleicht das bessere Fotomotiv kriegen würde. Weil natürlich kann es sein, dass nur irgendwo Blindgänger liegen. Als wir dann in Butscha waren, wir haben dort gesprochen mit österreichischen Vertretern, die schon öfter dort waren und auch mit ukrainischen Soldaten, die Englisch gesprochen haben. Und da ist uns gesagt worden, dass das ganze Gebiet schon mehrfach untersucht worden ist und auf Blindgänger und Minen abgesucht worden ist und auch schon sehr viel Kriegsmaterial weggeschafft wurde. Also was für uns jetzt ganz ehrlich gesagt nicht so ausgeschaut hat, weil eben, wie gesagt, da sind nur Panzer auf der Straße gestanden im Wohngebiet. Da waren die Straßen eigentlich zugemüllt mit Kriegsmaterial. Also wie es da vor einer Woche nur ausgeschaut hat, ja, mag man sich gar nicht vorstellen eigentlich.
Mhm. Und wie kann man sich den Ablauf einer solchen Reise vorstellen? Also ist das recht eng durchgetaktet oder hat man irgendwie mal Zeit, eben wirklich zu recherchieren in Ruhe? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nehmen wir uns vielleicht ganz kurz mit in den 2 Tagen.
Also das ist sehr eng getaktet, vor allem auch, weil in einem Kriegsland halt vermutlich einmal geschaut wird, dass man nicht unbedingt dort übernachten muss. Also wir sind übernachtet mit dem Zug hin, übernachtet mit dem Zug zurück und haben quasi einen Tag in Kiew für diese Termine und eigentlich für die Reise gehabt. Und also Zeit zu recherchieren abseits von den Terminen, die dort sind, ist sehr knapp. Und natürlich auch, wie ich vorher gesagt habe, ohne Internetnutzung wäre das auch eine Herausforderung, weil man natürlich auf so einer Reise auch nicht Material irgendwie nur so mit hat. Was den Besuch in Butscha betrifft, ist es ja aber so, dass eigentlich, glaube ich, jeder Journalist, der da mit war, schon viel recherchiert hat dazu und eingelesen ist in den Fall, sage ich jetzt einmal, weil ich glaube, mittlerweile kann man das auch als Fall einfach bezeichnen.
Wie ist das dann aber doch, du hast das vorher gesagt, du hast schon irrsinnig viel darüber geschrieben, wenn man dann dort vor Ort steht, realisiert man das dann oder wie sieht man das oder denkt man sich...
Es bekommt so jedenfalls nur mal eine ganz andere Dimension, auch wenn man die Zahlen kennt, wie viel da zerstört worden ist, wie viele Leichen in diesem Massengrab gefunden sind. Das, also es hat einfach eine andere Dimension, wenn man dort ist. Mhm. Weil man bekommt ein besseres Gefühl dafür, in welchem Umfeld diese Verbrechen stattgefunden haben. Man sieht einfach, okay, das sind ganz normale, das ist eine ganz normale Wohnsiedlung, so wo wir alle wohnen konnten. Mhm. Das sind Häuser, wo eben nur das Fahrrad irgendwo am Gartenzaun lehnt. Mhm. Also man ist einfach mitten im... Man sieht einfach, dass da davor das normale Leben war.
Mhm. Hat man da auf so einer Zeit, auf so einer Reise, also wenn das wirklich sehr eingetaktet ist und aus Sicherheitsgründen muss man schnell wieder weiter, und hat man irgendwie auch Zeit, irgendwie das zu sortieren oder zu reflektieren oder wie geht man damit um?
Also ich glaube, das Reflektieren kommt großteils nachher, weil man, oder zumindest mir geht es so, dass ich dort einfach schaue, dass ich die Zeit bestmöglich nutze, um möglichst viel einfach an Eindrücken einzufangen, die man vielleicht auch nachher erst sortiert. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, dass man die Chance einfach nutzt, dass man dort die Eindrücke vor Ort sammelt, dass man sich genau anschaut, wie schaut das da aus, was sehe ich tatsächlich, und einfach die Stimmung auch ein bisschen, ist schwer zu sagen, einzufangen, weil auf so einer Delegationsreise, du hast es eh gesagt, ist alles ziemlich, ziemlich stressig und eng getaktet. Aber ich glaube, das Einzuordnen, das passiert eher nachher. Mhm.
Redet man dann auch viel unter Kollegen, also man versucht diese Eindrücke irgendwie zu verarbeiten oder?
Man versucht die Eindrücke zu verarbeiten und man versucht da nachher gemeinsam irgendwie das große Bild nochmal zu finden. Ja. Mhm. Es ist eben so, jeder versucht dort halt mit den, also in dem Fall waren es halt vor allem ukrainische Offizielle, die dort mit uns unterwegs waren auch. Ein paar Passanten, aber zum Beispiel der Pfarrer von dieser Kirche, neben der das Massengrab entdeckt wurde, der war auch dort. Man versucht eben möglichst viel mit den Menschen zu sprechen, die dort sind. Und über das haben wir uns nachher ausgetauscht. Also und es wird auch abgeglichen, zum Beispiel was jetzt die Opferzahlen betrifft. Werden ja, wenn man dort vor Ort ist, ganz unterschiedliche Zahlen zum Beispiel genannt. Mhm. Über sowas tauscht man sich nachher aus, ja. Mhm,
Wie ist, also eine Anforderung an uns Journalistinnen und Journalisten ist ja auch immer so quasi der neutrale Blick auf etwas, faktenorientiert, möglichst unbeeinflusst. Geht es dort, wenn man da mitten in den Trümmern steht?
Ich glaube, das ist nicht die Aufgabe, die ich habe in dem Moment, wo ich dort in den Trümmern stehe, sondern das ist das, was man entweder vorher oder nachher einfach auch machen muss, weil im Rahmen einer Delegationsreise mit 20 Journalisten und wo wir vielleicht eine Stunde dort vor Ort sind, kann ich nicht die Fakten recherchieren, wie viele Leichen sind da jetzt tatsächlich exhumiert worden. Mhm. Das ist einfach nicht möglich, da muss man sie, das muss man recherchieren, indem man zum Beispiel die Stellen, die da ermitteln, die UNO-Menschenrechtsbeauftragten etc. konsultiert, die das auch prüfen und ja. Also der Sinn einer solchen Reise ist, glaube ich, weniger, dass man diese Fakten recherchiert, als dass man einfach die Eindrücke sammelt und sie quasi im wahrsten Sinne des Wortes einfach ein Bild macht.
Wie gehst du mit sowas dann danach um? Also es ist ja dann oft geprägt, so eine Reise von totalen Gegensätzen. Ich kenne das nur von meiner eigenen Erfahrung, weil es irgendwie in einem Krisengebiet, in einem Flüchtlingscamp und übernachtet dann im Hotel. Du warst in Butscha, bist dann im Zug in Wien wieder dann gelandet, am Tag später. Bist heimgefahren zu deiner Familie, vorher warst du noch im Wiener Innenstadtbüro der Salzburger Nachrichten da, wie greift man das alles?
Gute Frage. Ich denke, ich habe es vorher gesagt, wir sind mit dem Zug angereist und das 12 Stunden lang und bei der Rückfahrt natürlich genauso. Und das hat schon auch den Vorteil gehabt, dass man irgendwo sich annähert, auch an die Hauptstadt annähert. Also nach der Grenze hat man gesehen, dass im Westen das Leben in vielen Teilen ganz normal weitergeht. Also wir haben aus dem Zug halt beobachtet, wie quasi am Samstagvormittag die Leute mit dem Auto herumfahren und vermutlich Besorgungen gemacht haben oder was auch immer. Und je näher man der Hauptstadt gekommen ist, desto häufiger sind zum Beispiel die Checkpoints waren, die man gesehen hat an Straßen und so. Also man hat sich auch bei der Reise irgendwo mehr angenähert, als es vielleicht bei anderen Reisen der Fall war, wo du im Flieger steigst und dort aussteigst und den Termin machst und wieder weg bist. Also das war einmal die zeitliche Komponente. Ja, andererseits ist der Kontrast natürlich schon extrem. Vor allem auch eine Großstadt wie Kiew, wo man weiß, unter normalen Umständen geht es dazu wie in Wien. Da sind die Straßen belebt, da tut sich was. Und es ist einfach diese Stille, die es eigentlich auch sehr unheimlich macht, finde ich. Dieses Gedämpfte über der Stadt. Und der Gegensatz, wenn man dann im pulsierenden Wien wieder ankommt, ist schon groß.
Das glaube ich, ja. Der Podcast ist ja auch dazu da, um so das Medienwesen und den Journalismus auch kritisch zu reflektieren. Jetzt muss man sich ja bewusst sein, also man fährt ja da mit auf Einladung eines Politikers mit dieser Delegation. Die haben natürlich auch, also nicht nur, ich würde jetzt nichts unterstellen, aber natürlich auch ein gewisses Interesse, dass man halt darüber berichtet. Ein großes Thema sind auch immer die Bilder bei solchen Reisen. Wie schützt man sich da als Journalistin vor einer Vereinnahmung, wenn man im Zuge eines solchen Trosses dabei ist? Man verbringt viel Zeit miteinander, ich kenne das aus eigener Erfahrung, man redet dann miteinander, man erlebt vielleicht beeindruckende oder erschütternde Sachen und es muss sich irgendwie ein bisschen schützen, damit das Band auch nicht zu dick wird. Aber wie macht man das Gefühl? Wie siehst du das?
Ja, ich denke, man muss sich einfach vorher bei der Vorbereitung vielleicht schon überlegen, wie man die Reise an sich einordnet. Das ist immer wichtig natürlich. Und das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Also was ist das große Bild und welcher Teil sind wir als österreichische Delegation in diesem Putzel sozusagen?
Was kann so eine Reise politisch bringen, würdest du sagen?
Also in dem Fall ist es, glaube ich, für die Ukraine einfach irrsinnig wichtig, dass das ist ein Zeichen der Anerkennung einfach der Ukraine als Staat, dass man so einen offiziellen Besuch wieder macht. Und es ist natürlich für die Moral, glaube ich, für die Moral der ukrainischen Truppen wertvoll, wenn solche Bilder um die Welt gehen. Zelensky empfängt wieder Staatsgäste. Kurz nach unserer Delegation, oder eigentlich gleichzeitig war ja Boris Johnson in Kiew, der mit Zelensky durch die Straßen marschiert ist, Zeichen, wir lassen uns nicht einschüchtern. Und diese Bilder sind sicher extrem wichtig für die Ukraine.
Verstehe. Die Macht der Bilder, dann sage ich herzlichen Dank in diesem Sinne.
Gerne.
Steffi Pack, Homolka, für den Besuch und ja, wünsche alles Gute.
Danke.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.